Willkommen zu einer weiteren Podcast-Episode zum Data Act mit Hubertus von Rönne und mir mit Martin Schirmbacher. Heute geht es um ein besonders spannendes Thema. Es geht nämlich um das Verhältnis vom Data Act zur DSGVO. Wir haben einen ganz tollen Gast dazu eingeladen und dieser Gast hat sich schon sehr viel Gedanken gemacht dazu und wir sind gespannt, uns mit ihm dazu auszutauschen. Bevor wir den Gast vorstellen und in unser Gespräch einsteigen, noch eine kleine Hausmitteilung. Euch ist nicht entgangen, dass wir jetzt hier auf einen Wochenrhythmus gewechselt sind und dass Herting FM ein bisschen gekapert wurde von den Data Act-Themen. Das soll auch so bleiben, insofern, dass wir weiterhin Data Act-Folgen machen, soweit uns es möglich ist, im Wochenrhythmus angesichts der Aktualität des Themas. Aber wir werden es abkoppeln von Herting FM und in Zukunft unter Data Navigator zu finden sein. Also am besten gleich jetzt mal im Podcast-Player eurer Wahl nach Data Navigator suchen. Da müssten die alten Folgen schon drin sein. Bei Herting FM geht es dann aber in so 4-Wochen-Rhythmus weiter mit Themen, die uns jetzt hier so in der Kanzlei noch beschäftigen. Außer dem Data Act, ganz so monothematisch sind wir hier bei Herting dann doch nicht unterwegs. Also Data Navigator ist der Ort, wo ihr jetzt ab nächste Woche dann weitere Folgen finden werdet. Ja, genug der Vorrede. Zunächst, hallo lieber Hubertus, herzlich willkommen zurück bei uns.
Hallo lieber Martin.
Und herzlich willkommen auch Dr. Jens Ambruck, die Katze aus dem Sack. Hallo Herr Ambruck, schön, dass Sie bei uns sind.
Ja, hallo aus Hamburg.
Jens Ambruck leitet das Referat Wirtschaft und Behörden in Hamburg, wie er gerade schon gesagt hat, nämlich bei dem hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit. Er ist also im Team von Thomas Fuchs. Zudem ist Herr Ambruck Lehrbeauftragter an der Universität in Kiel und unterrichtet dort Datenschutzrecht, was auch sonst, wenn man bei der Datenschutzaufsichtsbehörde ist. Ja, ich habe es schon angekündigt, Herr Ambruck hat sich mit dem Verhältnis Data Act und DSGVO schon viel beschäftigt und wenn man mal so ein bisschen schaut auf den Data Act, der ja erklärtes Ziel hat, die Daten zu nutzen, den Free Flow of Data zu unterstützen und für einen europäischen Datenmarkt zu sorgen, kommt die DSGVO ja eher aus der anderen Richtung, nämlich Daten schützen, insbesondere natürlich die personenbezogenen Daten davor zu bewahren, wohin zu gehen, wo sie nicht hingehen sollen. Vielleicht mal allgemein als Einstieg, als Warm-up, wie stehen Sie denn als Behördenvertreter zu diesem Verhältnis und zu der Gemengelage Daten nutzen, Daten schützen?
Naja, ich glaube, die Zeit ist vorbei, die es auch gegeben hat, in den Datenschutzbehörden grundsätzlich immer gesagt haben, jegliche Nutzung von Daten möglichst zu unterbinden. Wir leben jetzt in einer Gesellschaft, in der auch gesetzgeberisch offensichtlich gezeigt wird, dass es gewollt ist, dass wir Daten nutzen, auch halt nach festen Regeln. Deswegen sehen wir den Data Act nicht kritisch, sondern sehen ihn schon als wichtigen Impuls aufzuzeigen, gerade auch an welchen Stellen ein freier Datenfluss gut und wichtig ist, um unsere Gesellschaft voranzubringen. Und Thomas Fuchs, mein Chef, hat, als das Thema Data Act erstmals aufkam mit den ersten Entwürfen 2022 im Tätigkeitsbericht, die Überschrift in der Einleitung Ende der Datensparsamkeit? Fragezeichen geschrieben, was nicht unbedingt eine rechtliche Aussage war, denn die Datenminimierung in der DSGVO, die gibt es immer noch, sondern eher so eine rechtspolitische Feststellung, dass wir doch in einem Zeitalter des Datenteilens angekommen sind, in dem auch das Recht nicht immer nur sagt, Datenteilen ist etwas Gefährliches, bloß nicht machen, sondern aufzeigt, das ist etwas Wichtiges, das die Gesellschaft voranbringt.
Ja, das ist wunderbar. Also vor allen Dingen, weil das trifft ja im Grunde auch den Kern dessen, was das EU-Parlament und die EU-Kommission, die ja hinter dem Data Act stehen, sich da auch so vorgestellt haben, ne? Diese Balance zu finden. Und ich denke zurück an die Zeit vom Digital Single Market Paket. Da wurde immer gesagt, am Anfang müssen wir erstmal die Daten schützen, aber wir wollen grundsätzlich auch die Datennutzung ermöglichen. Also das freut uns natürlich sehr, dass das in Hamburg genauso gesehen wird.
Genau, da vielleicht eingestiegen. Also Sie haben es ja in der Abgrenzung eigentlich schon ein bisschen klar gemacht, ja, DSGVO ist da und jetzt ist ja schön, dass es den Data Act gibt, der dann uns sagt, was man noch alles Schönes mit den Daten machen kann. Was er nicht macht, ist jedenfalls nach dem Wortlaut die DSGVO und den Wirkungskreis der DSGVO zu beschränken. Also was nicht so ist, ist, dass oder andersherum, der Data Act sagt ganz klar, die DSGVO bleibt ungerührt und im Zweifelsfall soll sie sogar vorgehen. Finden Sie das eigentlich richtig? Ist es, müsste es nicht, wenn man den Free Flow of Data ernst nimmt, da ein bisschen Beschränkung in der DSGVO geben?
An der Stelle ist es, glaube ich, schon richtig. Bei anderen Digitalakten finde ich das viel augenscheinlicher und auch geradezu feige vom Gesetzgeber, sich zurückzuhalten und zu sagen, die DSGVO bleibt unberührt von allem dem, was wir hier machen. Also die KI-Verordnung könnte sehr viel umsetzbarer und hilfreicher sein, wenn man einfach mal reingeschrieben, welche Datenverarbeitungen denn zulässig sind, um KI zu trainieren und wo die Grenzen sind oder ähnliches. Also in anderen Bereichen ist es geradezu fahrlässig gesagt zu haben, DSGVO bleibt unberührt, aber was das genau bedeutet, das möge bitte die Praxis klären. Hier an der Stelle bei den Data Act macht es, glaube ich, schon Sinn. Es hätte wohl mehr verwirrt, wenn man es anders gemacht hätte und funktionierende Prozesse verändert hätte, indem man auf Datennutzungsbefugnisse eingegangen wäre. Denn wir haben ja ein System, das relativ eingespielt ist und funktioniert. Und man hat hier auch endlich mal klare Kollisionsregel gemacht, die man in den anderen Acts weniger gemacht hat. Also nicht nur bei Widerspruch zwischen beiden Rechtsakten hat die DSGVO Vorrang, das ist schon mal gut, dass das so klar da steht, aber dann auch noch sogar noch drastischer im siebten Erwägungsgrund, keine Bestimmung soll so angewandt werden, dass das Recht auf Schutz personenbezogener Daten abgeschwächt oder eingeschränkt wird. Das ist ja eine sehr, sehr klare Eingrenzung des Data Acts, dass der Free Flow of Data bei personenbezogenen Daten ja dann doch nicht so gewollt ist, sondern dass wir eigentlich eher über die nicht personenbezogenen reden. Und ich glaube, dass man damit schon ganz gut dann arbeiten kann in der Praxis, wenn man denn diese Abgrenzung gut hinbekommen hat, wo der Personenbezug ist und wo nicht.
Genau, dazu sollten wir gleich noch mal ein bisschen intensiver sprechen. Vielleicht für die Zuhörenden, die jetzt wegen Ihnen hier sind und vom Data Act noch nicht so viel gehört haben und die Friktion vielleicht noch nicht ganz so erfassen können. Der Data Act gilt für alle Sensordaten. Also wenn wir mal jetzt den Cloud-Aspekt rauslassen und uns auf das Thema vernetzte Produkte stützen, ne, und ordnet grundsätzlich an, dass Hersteller, das habt ihr jetzt, wenn ihr die Folgen hier schon gehört habt, nun in extenso schon gehört, ne, dass Hersteller in Zukunft ab dem 12.09. einen Datenlizenzvertrag brauchen sollen, wenn sie die Daten, die bei der Nutzung des vernetzten Produktes anfallen, weiterhin auch über den 12.09. hinaus nutzen wollen, zum Beispiel, um daraus Schlüsse zu ziehen, ihre Produkte besser zu machen, etc. Diese Regelung, Datenlizenzvertrag ist erforderlich, gilt allerdings nur für nicht personenbezogene Daten. Da differenziert dann also der Data Act schon, weil er genau das Problem erkannt hat und sagt, nicht so deutlich, aber das ist dann klar aus dem Kontext, dass im Übrigen DSGVO gelten soll. Ne? Also dass, wenn ich als Hersteller personenbezogene Daten nutzen möchte, dann muss ich einen, dann brauche ich diesen Datenlizenzvertrag nicht, sondern dann gilt die DSGVO. Und dann, als wir uns das erste Mal so ein bisschen damit befasst haben, kamen dann findige Leute darauf zu sagen, naja, dann ist es ja eigentlich die DSGVO weniger streng, weil es gibt genau ein Mittel für den Hersteller, das bei nicht personenbezogenen Daten zu rechtfertigen, die Fortnutzung, nämlich den Vertrag. In der DSGVO gibt es ja mehrere Varianten. Vielleicht erstmal kurz dazu, ob wir da eine Flucht in die DSGVO sehen werden, Herr Ambrock.
Die Taktik finde ich drollig. Die könnte vielleicht im Einzelfall sogar funktionieren, aber eigentlich ist das keine Strategie, die wirklich weiterhilft, wenn man mehr Flexibilität haben möchte, mit personenbezogenen Daten in der DSGVO zu arbeiten. Denn in der Praxis läuft ja doch auf selbe hinaus. Bei den nicht personenbezogenen Daten braucht es Lizenzverträge. Bei den personenbezogenen Daten, damit die verarbeitet werden können, also Zugang darauf anderen gewährt werden kann, braucht es letztendlich vom Betroffenen eine Einwilligung oder einen Vertrag, um auf Artikel 6.1b DSGVO zu kommen. Also beides kommt dem Lizenzvertrag ja schon relativ nahe. Die Einwilligung wird auch nicht im Raum stehen, sondern irgendwie in einem Kontext stehen, der in einem lizenzähnlichen Verhältnis steht, so will ich es mal nennen. Ja, sicher, dogmatisch muss man auch sagen, auch so etwas wie Artikel 6.1f DSGVO, die allgemeine Abwägungsklausel, ist nicht gesperrt. Aber die wird auch nur dann einschlägig sein, wenn das Ganze, was hier passiert, ein Datenzugang ja, im Interesse des Betroffenen ist, weil er vielleicht selber die Daten haben möchte oder weil er irgendwie davon profitiert, dass seine Werkstatt oder sein Automobilclub oder jemand anders die Daten erhält vom Hersteller des, ja, in meinem Beispiel Kfz. Also auch da sind wir in einer Konstellation, die vielleicht kein Lizenzvertrag ist, aber von den Interessensverhältnissen dem sehr, sehr nahe kommt. Und deswegen macht es, glaube ich, auch Sinn, dass man gesagt hat, wir regeln jetzt nicht alles nach Data Act neu, sondern bei personenbezogenen Daten bleiben wir bei den Instrumentarien, die wir haben. Sonst müsste man viele Verträge und Einwilligungserklärungen umschreiben. Das würde das Beraterleben vielleicht netter machen, aber insgesamt das Wirtschaftsleben und auch das der Betroffenen nicht einfacher, sondern da hat man gesagt, da haben wir bereits Rechtsinstrumentarien, die gehen sehr schon in die Richtung dessen, was der Data Act will. Dann arbeiten wir doch weiter damit.
Ja, und das hat sich ja inzwischen auch über viele Jahre ganz gut eingespielt an für sich. Ich glaube, da haben sich einige Unternehmen, die meisten Unternehmen dann noch ganz gut zurecht klamüsert irgendwie. Aber in der Praxis lassen sich ja Personenbezug von Daten, das ist ja kaum so zuverlässig bestimmen, wo ist Personenbezug, wo nicht. Das ist ja schon eine Schwierigkeit. Gibt es da Tipps, gibt es da auch Beobachtungen ihrerseits, wie man das aus der Unternehmens-, Organisationsperspektive damit am besten umgeht? Der Graubereich, wo personenbezogen, wo nicht, wo gilt was?
Vielleicht, Herr Ambrock, bevor Sie mit den Tipps um die Ecke kommen, noch den kleinen Cliffhanger. Ein kurzes Beispiel, ne, aus der Praxis. Unternehmen haben Kunden, deren Daten sie möglicherweise verarbeiten. Im einfachsten Fall, sie verkaufen irgendein digitales Produkt, einen Lautsprecher und ja, der sendet Crash Reports nach Hause. Sie wissen aber gar nicht, ob der Kunde eine Privatperson ist oder ein Unternehmen ist, der den vielleicht für sein Unternehmen in seinem Unternehmen einsetzt. Ja, Kfz können Firmenfahrzeuge sein, können Privatpersonen sein. Kfz ist sicherlich das Hochreck, wenn man jetzt auf diese Konstellation denkt. Also man muss jetzt gar nicht so sehr schauen, dass jetzt, wie kann man da jetzt den Personenbezug von einzelnen Nutzern und so auseinanderklamüsern. Es ist praktisch der Standardfall, dass sich für die Unternehmen gar nicht so leicht auseinanderhalten lässt, ob das jetzt personenbezogene Daten sind oder nicht. Ne? Selbst in unseren Druckereien, es gibt Druckereien, die sind als Einzelkaufmann, werden die betrieben, ja, oder als quasi Privatperson, nicht eingetragene Kaufleute kaufen sich eine Druckerei und dann sind die Daten, die dort an der Maschine anfallen, sind die personenbezogene Daten des Geschäftsführers, weil er ja ein Alleinunternehmen ist. Also selbst in diesen Konstellationen ist denkbar, dass wir personenbezogene Daten haben, obwohl es eigentlich um Maschinendaten geht.
Das Problem sehen wir auch ganz klar, ohne es jetzt mit den drei Standardtipps lösen zu können, wie man damit umgeht oder so. Aber das Problem ist riesengroß, weil man in der Vergangenheit typischerweise in der Wirtschaft so gearbeitet hat, dass man gesagt hat, also wenn wir es nicht so genau wissen, behandeln wir die Daten doch als personenbezogene Daten, dann sind wir compliant. Für die nicht personenbezogenen gab es eigentlich keine Regeln, für die personenbezogenen schon. Das heißt, wenn wir das strenge Recht einfach anwenden, dann sind wir auf der sicheren Seite. So hat man bislang gearbeitet. Und nun kommt der Data Act und sagt, Moment, du musst genau differenzieren. Sind es nicht personenbezogene Daten, dann gibt es wahrscheinlich einen Zugangsanspruch, je nach konkreten Fall. Sind es personenbezogene Daten, dann besteht dieser Zugangsanspruch gerade nicht. Das heißt, egal wie man es anpackt, wenn man sich nicht sicher ist, läuft man Gefahr, entweder gegen das eine Recht oder das andere Recht zu verstoßen. Das sehe ich auch. Da müssen wir gerade in der Anfangszeit, in der das neu für alle ist, natürlich auch eine gewisse Gnade walten lassen. Aber ich glaube, das Wichtigste ist schon erst einmal, gerade in diesen komplexen, schwierig zu bestimmenden Konstellationen, dass man sich überhaupt Gedanken macht, dass man nicht einfach bei seiner klassischen Einteilung bleibt, die man jahrelang gehabt hat, zu sagen, dieser Datenpool ist im Zweifel personenbezogen, weil auch mal ein personenbezogenes Datum drin sein könnte oder auch nicht, wir wissen es nicht genau, also unterwerfen wir uns einfach dem Recht, sondern dass man genauer differenziert, auch bei Mischdatensätzen, dass man sagt, Zeile 1 personenbezogen, Zeile 2 nicht personenbezogen, dass man sich solche Gedanken schon macht und da ist derjenige, der die Daten verarbeitet, auch der, der das erstmal am besten bestimmen kann, weil er die Daten am besten kennt und die Möglichkeiten, womit man sie vielleicht verknüpfen könnte, um Personenbezug herzustellen oder nicht. Und wenn dann jemand anderes da drauf schaut, sei es eine Aufsichtsbehörde, sei es im zivilgerichtlichen in einer zivilgerichtlichen Klage, dass jemand Interesse hat an bestimmten Daten, dann hat jemand anders vielleicht eine andere Einschätzung und dann wird man darüber streiten, wo der Personenbezug ist und wo er nicht ist. Aber das Wichtigste ist, glaube ich, erstmal sich selber eine Einteilung gemacht zu haben, auch eine neue Einteilung, die über das hinausgeht, was man all die Jahre so gelebt hat. Und damit ist man schon mal ziemlich gut dabei. Über Details kann man dann immer noch im Konfliktfall sprechen, aber dann, sagen wir mal, sind wir schon in einer Situation, in der man über Vorsatz und über die Frage, wie genau hätte man hinschauen müssen, auch in einem Sanktionsverfahren sehr genau reinschauen muss.
Ja, interessant. Also Sie sagen eigentlich, wenn wir das richtig verstanden haben, es müssen beide Gesetze beachtet werden. Die Aufgabe, haben wir das richtig verstanden, liegt in erster Linie aus Ihrer Sicht bei dem Hersteller, also bei dem Datenhalter, der hat also sozusagen eine Vorleistung zu gehen und diese genaue Trennung mal bei sich vorzunehmen. Ist das etwas, ja, was Sie erwarten würden? Sehen Sie das in der Praxis vielleicht auch schon?
Erwarten, ja. Sehen auch. Wobei wir machen ja jetzt noch kein Enforcement des Data Acts, denn den gibt es ja noch nicht. Das heißt, wenn wir jetzt Beratungsanfragen haben, und die haben wir auch, dann haben wir die Beratungsanfragen von denen, die auch professioneller aufgestellt sind und es richtig machen und die genau solche Betrachtungen jetzt an dieser Stelle durchführen. Also ja, die Einteilung hat erstmal bei dem die Daten jetzt liegen, und das ist dann jetzt ja klassischerweise der Hersteller, da hat die Einteilung zu passieren. Und also um es auch nochmal deutlich zu machen, am Ende, wenn Daten sehr eng miteinander verknüpft sind, lassen sie sich vielleicht auch nicht gut teilen und einteilen. Und es wird immer noch Mischkalkulationen geben, die sich nicht trennscharf lösen lassen. Und dann, also wenn der Data Act sagt, keine Bestimmung soll so angewandt werden, dass das Recht auf Schutz personenbezogener Daten abgeschwächt oder eingeschränkt wird. Also auf gar keinen Fall darf man irgendwie einen Bruch der DSGVO riskieren, sagt der 7. Erwägungsgrund des Data Acts. Das gibt uns dann ja auch für die Zweifelsfälle eine klare Marschrichtung. Also schon Zweifelsfälle anschauen, eine Entscheidung in Zweifelsfällen treffen, aber wenn man es wirklich nicht besser weiß, dann eher die DSGVO beachten als den Data Act.
Dann doch alles beim alten Herrn Ambruch. Wir haben unterschiedliche Sachen gehört, Hubertus, von dem, was Herr Ambruch gesagt hat. Du hast gesagt, die Herstellerpflicht, du hast gehört, die Herstellerpflicht, die Sache zu trennen. Ich habe gehört, Gnade walten lassen.
habe ich beides gesagt,
Da bauen wir natürlich drauf, dass die, dass man da jedenfalls mal in der Anfangszeit da tatsächlich ein bisschen, ich will nicht sagen, mit Samthandschuhen angefasst wird, aber dass jedenfalls diejenigen, die sich Mühe gegeben haben, dass die auch damit rechnen können, dass das honoriert wird. Es ist ja, was wir jetzt natürlich viel sehen, weil gerade wenn man mit Mandanten über diesen Konflikt spricht und ja, beides beachten, Mischdaten und wie macht ihr denn das und so weiter, dass dann da teilweise Überraschung herrscht, dass man ja schon jetzt eine Rechtfertigung braucht, um die Daten, die ja schon jetzt anfallen, zu nutzen und zu verarbeiten, sei es auch nur zu Maintenance-Zwecken, nur in Anführungszeichen, sei es auch nur, um das berühmte Produkt verbessern zu realisieren. Da braucht man natürlich schon jetzt eine Rechtsgrundlage nach der DSGVO, wenn man nicht ausschließen kann, dass es personenbezogene Daten sind. Insofern liegt das Problem dann möglicherweise in manchen Fällen jedenfalls nicht an der Anwendbarkeit des Data Acts, sondern daran, dass man vielleicht jetzt schon nach der DSGVO Mühe hatte, das zu begründen, außer dass man jetzt den 61F entdeckt und sagt, also eigentlich hatten wir schon immer ein Berechtsinteresse daran und was sollen die Leute schon dagegen haben. Sie hatten die Mischfälle angesprochen und dann auch ein bisschen in Richtung, also wenn man es wirklich nicht weiß, dann vielleicht DSGVO mit dem Erwägungsgrund 7 dort argumentiert. Vielleicht für die Praxis, also der Data Act sagt ja in diesen Fällen, man möge einen Datenlizenzvertrag schließen. Was das jetzt genau ist, und ob sich das jetzt groß unterscheidet von dem, wir schließen eine Vereinbarung, wo eine Einwilligung mit drin ist, ist ja so ein bisschen offen. Ne? Also da gibt es ja schon ein bisschen Spielraum auch für die Hersteller zu sagen, okay, wir brauchen eine Einwilligung, aus datenschutzrechtlicher Sicht, wir brauchen vielleicht eine Datenlizenzvereinbarung aus Data Act Sicht, aber vielleicht kriegen wir das auch überein. Ne? Also das wäre ja auch eine Möglichkeit, wie man da rangehen kann.
Guter Punkt, ja. Das wird immer dann klappen, wenn der Betroffene auch stark involviert ist und das auch wirklich will, was da passiert. dann bekommt man auch seine Einwilligung und dann, ja, in der Tat kann es vielleicht auch ein bisschen dahinstehen, in welchem Rechtsregime wir sind, wenn man Lizenzvertrag schließt, wo vielleicht auch sogar der betroffene Partei des Lizenzvertrags, naja, das wird schon wieder haarig, aber dass man in dem Zuge die Einwilligung mitdenkt und mit einholt, das wird schon funktionieren und dann ist man compliant mit beiden. Haarig wird es halt dann, wenn man keine Einwilligung bekommt, weil der Betroffene das gar nicht sieht, dass seine Daten herausgegeben werden und man dann vor der Frage steht, sind es wirklich seine Daten? Sind wir hier wirklich im Personenbezug oder sind wir gerade übervorsichtig? Da, ja, gilt es jetzt sehr genau reinzuschauen und ja, Sie haben das schon richtig zusammengefasst, was ich so gesagt habe, Gnade walten lassen im Ergebnis. Ja, da kommen wir nicht drum rum bei komplexen neuen Rechtsverhältnissen, was nicht heißt Gnade walten lassen, wenn jemand gar nichts macht. Und ja, das scheint ein bisschen die Regel im Moment in der Praxis zu sein, dass wir alle, also wir als Aufsichtsbehörden, die Anwaltschaft, die Unternehmen, jetzt gerade das Thema für sich entdeckt haben, wenn überhaupt. Und bis September wird es bei vielen eng werden.
Das ist interessant, weil ursprünglich waren ja mal, ich glaube, es waren 21 Monate zugestanden worden seitens des EU-Parlaments. Die sind rucks vorbei. Und ja, Sie sagten aber, es gibt erste Anfrage. Vielleicht dann nochmal die Nachfrage, was sehen Sie jetzt an Bewegungen und seit wann? Und von wem? Können wir das so eingrenzen? Gibt es auch schon Anfragen von denjenigen, die vor allen Dingen die Nutznießer werden von dem Data Act, wenn man das mal
Das hätte ich gerne. Einteilt. Das hätte ich sehr gerne. Aber da klare Antwort, nein. Wenn jemand anfragt, dann eher so im Hinblick, so mit der Denkweise, der Data Act kommt, wie kann ich ihn abwehren? Also ich habe einen Datenschatz, ich möchte ihn nicht teilen, wie kann ich ihn abwehren? Kann ich vielleicht Personenbezug, wo ich bislang immer behauptet habe, keinen Personenbezug in meinen Daten, vielleicht ist doch ein bisschen großzügiger sein in meiner Einschätzung, um Daten nicht rausgeben zu müssen, weil sie personenbezogen sind. So in die Richtung gehen Interessen vielfach. Also merkt man ja auch, wenn man sich so die juristischen Aufsätze anschaut und Blogs und Podcasts. Dieser Podcast ist eine lobenswerte Ausnahme. Hier wurden sind wirklich schon in vorangegangenen Podcast-Stellen, die wirklich positiv den Data Act als Chance nutzen wollen, zu Wort gekommen. Wir haben in Hamburg, wir haben eine Veranstaltung dazu gemacht mit der Handelskammer und der Hamburger Datenschutzgesellschaft, wo wir dann so geschaut haben, was für Referentinnen und Referenten aus der Praxis können wir so bekommen. Und ja, es fiel relativ leicht, Hersteller von Geräten zu finden, die sagen, was sie jetzt machen, wie sie sich vorbereiten auf Lizenzverträge und Ähnliches, vielleicht auch ein bisschen mitgedacht, wenn sie Daten nicht teilen wollen, was für Argumente sie sich dann bereitlegen, Geschäftsgeheimnisse und Ähnliches. Aber also eine Stelle, die positiv den Data Act für sich nutzen möchte, um daraus ein Geschäftsmodell aufzubauen, ja, eine Anfrage in der Richtung haben wir. Aber also wir haben es nicht geschafft, für unsere Veranstaltung jemanden zu finden, der sich hinstellt. Wäre ja eine super Chance gewesen, damit in die Öffentlichkeit zu gehen mit ein bisschen Reichweite und zu sagen, wir werden Daten folgendermaßen nutzen, um irgendwie eine App zu generieren oder Ähnliches. Haben wir schlichtweg nicht gefunden, sodass dann letztendlich unsere Lösung war, dann nehmen wir jemanden aus der Wissenschaft, der den Sinn des Data Acts erklärt. Also, dass jemand die Chance aktiv nutzt, die daraus erwächst aus dem Data Act, das scheint mir noch das Minimum
zu sein. Wenn ich da nochmal nachfragen darf, also wenn man bei Ihnen in Hamburg jetzt bleibt, wir fahren jetzt sofort die Hamburger Verkehrsbetriebe ein beispielsweise, ne, mit großen Flotten, Busflotten und so weiter. Das ist doch im Grunde der Idealfall für den Data Act. Zugang zu Betriebsdaten, die möglicherweise, keine Ahnung, die Optimierung meines Fahrplans ermöglichen, Predictive Maintenance und so weiter. Wie erklären Sie sich, dass da nicht mehr Bewegung drin ist, bei Ihnen selbst in Hamburg?
Ich erkläre mir das so, dass da sehr viel passiert schon und dass die Verkehrsbetriebe gar nicht die Autoherstellerdaten von Mercedes brauchen, die den Bus hergestellt haben, weil die auch so sehr genau wissen, welcher Bus befindet sich wann, wo, wie. Wenn es darum geht, generell Verkehr zu erfassen oder Ähnliches, nun, dann machen sie es im Zweifel bislang nicht selber, sondern solche Daten lassen sich dann auch einkaufen von Navigationsgeräteherstellern oder Ähnlichen. Und das funktioniert für den Anfang sicherlich besser. Auf Dauer, glaube ich, kann man da viel rausholen. Das stimmt auch zum Beispiel für die Verkehrsbetriebe. Aber da passiert schon sehr viel jetzt im Vorfeld des Data Actes mit Analysen, was kann die beste Route jetzt sein, wo ein Stau passiert ist oder ähnliches, dass allein mit den Mitteln, die jetzt schon da sind, unglaublich viel passiert. Und ich weiß auch, dass man bei den Verkehrsbetrieben den Data Act im Blick hat, ja, aber scheint mir gar nicht so der Gamechanger zu sein, dass ab September so viel mehr dort geht.
Da habe ich jetzt den großen Widerspruch erwartet, Hubertus, ne, aus den Projekten, die wir auch schon teils besprochen haben. Kann man da sicher anderer Meinung sein, ne?
Ja, wir wissen das. Wir haben gerade letzte Woche waren wir auf einer Konferenz zum Public Transport. Ja? Da ging es um Standardisierung und die große Sorge dort ist in der Tat, dass nur ein Bruchteil der Daten zur Verfügung gestellt wird. Da gibt es auch runde Tische, die daran, wo Hersteller auch mit zusammen durchaus mit den Flottenbetreibern sprechen. Ist alles zäh und zum Glück gibt es auch durchaus Initiativen, sich zusammenzusetzen. Ich glaube, das ist mal eine gute Richtung, die da eingeschlagen wird. Ja, lasst uns austauschen, wer eigentlich welches Interesse an welchen Daten habt. Sie haben es so schön beschrieben, da ist ein Datenschatz, den möchte ich jetzt lieber kontrollieren. Das ist ja genau der falsche Ansatz. Nicht? Wir wissen alle, Data sind non-rival Assets, ja, die kann man mehrfach benutzen. Lasst sie uns teilen. Ja, das ist ja, glaube ich, der Wunsch auch des Gesetzgebers. Und da hoffen wir sehr, dass Sie da sich auch mit Ihrem sehr pragmatischen Ansatz da auch in Hamburg durchsetzen
können. Ja, dafür ist der Data Act da. Und auch so aus Datenschützerinnen und Datenschützersicht, ja, Beschäftigtendaten spielen sicherlich eine Rolle bei Busfahrerinnen und Busfahrern, aber also die große invasive Auswertung von Kundenverhalten oder ähnlichem mit Personenbezug eher fernliegend, auch wenn da durchaus Dinge möglich wären, aber darum geht's im Großen und Ganzen nicht. Also genau für sowas ist der Data Act gemacht. Und wenn da Innovationen kommen, die vielleicht nicht gleich im September starten, sondern sich auch noch entwickeln müssen, aber dann sehr gerne.
Sehr schön, ja. Toll zu hören, dass Sie da jetzt für mich jetzt nicht so furchtbar überraschend, aber eben auch aufgeschlossen sind. Das war ja im Prinzip auch Ihr Eingangsstatement. Ja, wenn man in den Data Act guckt, vielleicht kleiner Side-Aspekt noch, gibt es ja schon, ich will nicht sagen Anleihen bei der DSGVO, aber jedenfalls den Datenschützenden, wo ein paar wohlklingende Begriffe, ja, also technisch-organisatorische Maßnahmen tauchen da auf. Zweckbindung ist auch ein großes Thema, was im Data Act natürlich ja vorkommt. Das müsste Ihnen doch gefallen, oder? Und welche Konsequenzen ergeben sich da draus?
Ja, das gefällt mir dann, wenn diese bekannten Begriffe auch von denen ausgelegt werden, die diese Begriffe schon kennen. Also was ich so an Gesprächen mit Unternehmen, die überhaupt schon angefangen haben, sich auf den Data Act vorzubereiten, ich ahne, dass einige da noch viele vor der Brust haben, aber also diejenigen, die das schon angefangen haben, in der Regel lassen das ihre Datenschützer machen, denn die kennen diese Begriffe. Es gibt aber auch Tendenzen zu sagen, Datenschutz macht Datenschutz und jetzt hier Datennutzung, das macht eine andere Abteilung, die eher so in Richtung Marketing angesiedelt ist oder Produktentwicklung oder so. Und ich will nicht sagen, dass das falsch ist, Data Act eher bei der Produktentwicklung anzusiedeln, aber mindestens eine enge Rücksprache mit den Datenschützenden im Unternehmen braucht es, denn sonst driften da Auslegungen auseinander. Wir haben ja nun deutlich mehr als nicht nur seit 2018 mit der DSGVO, sondern auch schon davor kennen die Datenschützenden genau diese Begriffe und sind entsprechend einzubinden. Das gilt sowohl im Unternehmen als auch natürlich bei der aufsichtsbehördlichen Landschaft, wo ich dann auch sage, es ist sehr schön, wenn auf bestehende Begriffe, wo man vielleicht auch Gerichtsurteile und lange Texte schon hat, aus den letzten Jahrzehnten zurückgegriffen wird. Das macht den Einstieg ins neue Recht leichter. Dann hoffen wir aber doch auch sehr, dass auch diejenigen, die in den vergangenen Jahrzehnten mit diesen Begriffen zu tun hatten, auch auf aufsichtsbehördlicher Seite weiter eingebunden sind.
Das ist natürlich der perfekte Übergang zu dem Thema Aufsicht. Ja, der Data Act lässt notwendigerweise offen, welche mitgliedstaatliche Behörde da jetzt zuständig sein soll. So ganz wissen wir es auch noch nicht, aber es gibt ja immerhin auf deutscher Ebene einen Referentenentwurf eines quasi Umsetzungsgesetzes. Also ist ja eine Verordnung, die nicht umgesetzt werden muss, aber so ein bisschen ein Begleitgesetz, wo ein paar Sachen drinstehen, unter anderem zwei wichtige Sachen, nämlich zuständige Behörde und Sanktionsrahmen. Da kommt ja heraus, dass die Bundesnetzagentur die wesentliche Aufsicht führen soll. Und dann gibt es noch etwas, was glaube ich ein Novum ist, nämlich der Vorschlag, dass doch alles, was den Datenschutz angeht, bei der BFDI, also bei der Bundesbeauftragten zu konzentrieren sei. Erste Frage, wie verstehen Sie das? Und zweite Frage, wie soll das in der Praxis klappen? Und da kommen wir bestimmt dazu, wie Sie sich damit fühlen.
Ja, also erst einmal den Spirit des Umsetzungsgesetzes, den finde ich respektabel und die Grundidee nicht doof zu sagen. Wir machen eine Stelle, Bundesnetzagentur macht bei uns Data Act. Bundesdatenschutzbeauftragte arbeitet ein bisschen zu, aber am Ende gibt es nur eine Entscheidung in allen Data Act-Fällen von einer Stelle. Ist an sich eine gute Idee, ist aber nicht das, was im Data Act steht. Und wird auch am Ende nicht so funktionieren, wie man sich das schön überlegt hat in diesem ersten Referentenentwurf. Also um den Schritt zu machen, im Data Act steht, wir haben eine zweigeteilte Aufsicht. Wir haben erstmal eine, ich nenne es mal die Hauptaufsichtsbehörde. Da kann sich jedes Land überlegen, welches das ist. Für alle Fälle mit Sensordaten, wo es ja im Grunde nicht um DSGVO-Konstellationen geht, wo keine personenbezogene Daten eine Rolle spielen. Das wird auch die Mehrzahl der Fälle sein. Ich habe hier auch in diesem Podcast schon schöne Beispiele von Windkraftanlagen gehört oder so. Die haben schlichtweg nichts mit Datenschutz zu tun. Da kann jeder Mitgliedstaat sich überlegen, wer das macht. Und dann heißt es, wenn es aber um Schutz personenbezogener Daten nach Data Act geht, dann sind es die Datenschutzbehörden nach DSGVO. Also da steht nicht in dem Bereich, da ist irgendwas umzusetzen von den Mitgliedstaaten, sondern da steht in 37 Absatz 3 Data Act, die Aufsichtsbehörden nach DSGVO sind auch Aufsichtsbehörden nach Data Act in Bezug auf diese Konstellationen, wo es um schutzpersonenbezogene Daten geht. Und da hat man sich natürlich was bei gedacht, so als europäischer Gesetzgeber. Das hat schon seinen Sinn, denn diese Fälle, in denen personenbezogene Daten eine Rolle spielen, das, worauf es da faktisch ankommt bei der Frage Datenzugang gewähren oder nicht gewähren, das sind so genau die Fragen, mit denen die Datenschutzbehörden sich bei genau denselben Unternehmen auch tagtäglich befassen. Also handelt es sich überhaupt um personenbezogene Daten? Haben wir eine Rechtsgrundlage? Wie ist die Einwilligung zu formulieren oder so? Das, ich sage mal, wäre nicht so schön, wenn man gesagt hätte, eine andere Behörde als die Datenschutzbehörde sollen jetzt bestimmen, sind das personenbezogene Daten, besteht eine Rechtsgrundlage. Das könnte dann auseinanderfallen, weil die Datenschutzbehörden ja trotzdem außerhalb von Data Act-Konstellationen sowieso zuständig sind. Also deswegen hat man diese Zweiteilung. Hauptbehörde kann man mitgliedstaatlich auswählen. Wenn Datenschutz betroffen ist, sind es die Datenschutzbehörden. Punkt. Nun haben die allermeisten Mitgliedstaaten, eigentlich alle, wo ich so reingeschaut habe, ich habe kein vollständiges Bild, aber die es schon bestimmt haben, wer die Data Act Aufsichtsbehörde wird, haben sie die Datenschutzbehörde benannt. Die jeweilige, was natürlich auch leichter ist in anderen Mitgliedstaaten, wo es nur eine Datenschutzbehörde gibt, da wurde die dann benannt, damit man auch wirklich auch in Mischkalkulationen oder so eine Entscheidung aus einer Hand hat. Das macht Sinn und hätten wir das in Deutschland so gemacht oder können wir auch noch, der Zug ist ja noch nicht abgefahren, dann wäre das sicherlich die für alle einfachste Lösung. Ja, da hat man Föderalismus, gefällt nicht jedem, ist eine andere Debatte, über die man lange Podcasts führen könnte, ob man Föderalismus weiterhin haben möchte in der Wirtschaftsaufsicht. Aber das wäre sicherlich das Einfachste. Nun sagt dieser Entwurf oder auch generell die politische Strömung, naja, die Bundesnetzagentur soll es schon werden. Hat dann gesagt, zuständige Behörde für Datenschutzfragen aus dem Data Act soll aber die Bundesbeauftragte werden. Und die soll auch nicht als Aufsichtsbehörde fungieren, wie sich das nach Data Act gehört. Also nach Data Act, wenn man eine Aufsichtsbehörde ist, dann hat man eigenständige Ermittlungen durchzuführen, Bescheide am Ende zu schreiben und so weiter. Aber der Data Act, das Data Act Umsetzungsgesetz im Referentenentwurf hat vorgesehen, dass eigentlich das ganze Verfahren von der Bundesnetzagentur geführt wird. Dort sind die Beschwerden einzureichen, dort werden die Ermittlungen geführt, dort wird am Ende der Bescheid geschrieben. Es gibt nur einen kleinen Zwischenmoment, in dem die Bundesnetzagentur die Bundesbeauftragte zu fragen hat, können wir das so machen oder habt ihr einen Textbaustein? So sage ich es mal in eigenen Worten wieder. Und der wird dann wiederum in den Bescheid der Bundesnetzagentur reingebracht. Das macht aus Anwendersicht durchaus Sinn, dieses Zusammenspiel, aber nach außen hin nur eine Stelle. Aber das ist nicht das, was im Data Act steht. Und ich sage mal, es ist nicht hilfreich, Dinge, die dann doch so klar europarechtswidrig sind, in deutsches Umsetzungsgesetz zu schreiben, weil das auch die Bescheide am Ende nicht rechtssicherer macht, die da rauskommen.
Wie stellen Sie sich das denn vor? Was sind Ihre Ideen, da eine gute Balance zu finden zwischen Rechtskonformität und praxisnahe Ausgestaltung? Zwei Ideen. Also wie muss man sich auch
in
das,
der Aufsichtsstruktur?
Vielleicht, ja, genau, in der Aufsichtsstruktur, vielleicht auch Ihre Meinung zur Bundesnetzagentur. Also ich kenne die ganz gut aus ganz anderen Zusammenhängen, war jetzt auch überrascht, dass die so eine große Rolle bekommt. Wie sehen Sie da die Rolle der Bundesnetzagentur? Ist das eine sinnvolle Kombination und wie würden Sie auch dann mit denen zusammenarbeiten?
Also für die Bundesnetzagentur ist das neu. Die machen bislang andere Dinge, wobei den verschiedenen Digitalrechtsaktsumsetzungsgesetzen vorgesehen sind, auch der Data Governance Act, wo das Umsetzungsgesetz auch noch nicht fertig ist, aber eng verwandt mit dem Data Act und so. Also es gibt offensichtlich politische Bestrebungen dort im Bund, eine Art Digitalbehörde, die man dann vielleicht auch umbenennen könnte, langfristig aufzubauen, was erstmal keine ganz schlechte Idee ist. Bislang ist die Expertise in dem Bereich dort eher begrenzt, was man denen nicht vorwerfen kann. Die haben halt ganz andere Dinge bislang gemacht und die können auch jetzt keinen Personalaufbau betreiben in der Hinsicht, weil es einfach keine Umsetzungsgesetze gibt, die ihnen diese Aufgabe geben. Es gibt Referentenentwürfe, aber mehr nicht an der Stelle. Wir arbeiten auch viel mit denen zusammen. Digital Services Act zum Beispiel, ein Rechtsakt, der jetzt auch schon ein paar Tage älter ist, dort Bundesnetzagentur zuständig und für kleine Randkonstellationen auch Datenschutzbehörden zuständig. Da haben wir eine Regelung gefunden, dass die Bundesnetzagentur auch nicht mit jeder einzelnen Datenschutzbehörde in Deutschland spricht, sondern dass es eine Kontaktstelle gibt, das sind in diesem Fall wir als Hamburger Behörde, dass wir den Hauptkontakt zur Bundesnetzagentur herstellen, damit die einen einheitlichen Ansprechpartner haben und wir wiederum sprechen dann mit unseren Datenschutzbehörden, damit jeweils die örtlich zuständige Behörde auch entsprechend eingebunden ist. Es gibt noch nicht sehr viele Fälle, in denen das gelebt wurde, weil das auch erst neu ist. Eigentlich gibt es auch erst einen, der gerade aufgeploppt ist, aber da funktioniert das ganz gut und auf die Weise haben wir auch einen Draht zur Bundesnetzagentur. Also das glaube ich, dass das funktionieren kann. Man könnte sich auch vorstellen, das für den Data Act entsprechend zu machen, dass man da mit einer Kontaktstelle arbeitet. Genauso könnte man auch sagen, dass die Bundesnetzagentur mit jeweils der Landesdatenschutzbehörde zusammenarbeitet. Das würden die auch hinkriegen. Föderalismus ist auch für die nichts Neues im kollegialen Austausch. Klar ist, Austausch hat es zu geben, weil bestimmte Rechtsbegriffe sowohl für personenbezogene als auch für nicht personenbezogene Daten gelten und das soll nicht auseinanderfallen. Das ist ja wohl hundertprozentig klar. Es wird auch diese Fälle geben mit Mischkonstellationen, wo man nicht hundertprozentig sicher ist, auch in der Aufsicht, sind das nun personenbezogene Daten oder nicht, sodass man sich dann wird fragen müssen, wem geben wir das Verfahren jetzt? Ist das eher was für die Datenschutzaufsicht oder eher für die Bundesaufsicht? Aber dann sollte man trotzdem miteinander sich auch über das Ergebnis austauschen. Und naja, die Gesprächskanäle gibt es, gerade auch über so etwas wie Digital Services Act. Und darauf lässt sich durchaus gut aufbauen. Das sind aber jetzt alles unter der Prämisse, dass die Datenschutzbehörden die existierenden, auch wie in 37.3 Data Act vorgesehen, die zuständigen sind. Also
vielleicht, Herr Abbruch, da kurz nochmal eingehakt an der Stelle.
Ja, ja.
Also Sie sagen ja, die Europarechtswidrigkeit kommt daher, dass man jetzt hier die Datenschutzaufsicht erst anders regelt, als sie generell geregelt ist in Deutschland. Und dass quasi die Bundesbehörde, ich sag mal, jetzt auch nicht so richtig Aufsicht führen kann, weil sie da nur zuarbeitet. Den ersten Aspekt, den müsste man doch europarechtskonform hinbekommen, weil wir dürften ja wohl für die Wirtschaft die Zuständigkeit generell konzentrieren und nur, wie in anderen Ländern auch, eine Behörde, auch Föderalismus hin oder her, sozusagen definieren. Diese Diskussion gibt es ja immer mal wieder. Ja. Haben Sie gerade gesagt, wollen Sie in einem anderen Podcast besprechen. Aber das müsste ja eigentlich gehen, dass man jetzt sozusagen sagt, nach deutschem Recht ist jetzt für diesen Aspekt, haben wir eine andere Zuständigkeit als in allen anderen Aspekten. Das sinnvoll ist, ja, wie will man das jetzt wieder abgrenzen? Dann haben wir immer eine schöne Zuständigkeitsstreiterei. Aber das wäre ja eigentlich möglich, oder?
Was halt der Data Act sagt, Er sagt, die Aufsichtsbehörden nach DSGVO sind auch die Aufsichtsbehörden nach Data Act. Das heißt, er sagt, wir wollen einen oder wir müssen einen Gleichlauf haben. Diejenigen, die nach DSGVO zuständig sind, müssen auch zuständig sein nach Data Act. Und gut, die eine Möglichkeit ist zu sagen, generell jegliche Wirtschaftsaufsicht zum Bund. Das ist noch eine andere Diskussion, wo ich sage mal, der Data Act vielleicht nicht der ideale Anknüpfungspunkt ist, es deshalb zu machen, deswegen alles zu ändern. Denn der Data Act, so wichtig er ist vielleicht auch nicht so wichtig gleich, dass wir die gesamte Datenschutzaufsicht daran anknüpfen möchten müssen, dass wir gerne eine Data Act Aufsicht aus BNetz A plus BFDI hätten, sondern das ist eine sehr viel größere Frage. Und naja, die Frage, das ist in der Tat, das werden, also in den Bescheiden, die da geschrieben werden, wird das bestimmt ein Verteidigungsargument sein, egal wer den Bescheid geschrieben hat, dass er von einer unzuständigen Behörde kommt. Und deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass es dazu Gerichtsentscheidungen geben wird. Naja, die Frage, kann man sagen, für die Datenverarbeitung in dem Unternehmen grundsätzlich liegt die Aufsicht bei der Landesbehörde, wenn es aber der Paragraph nach Data Act ist, der gerade angewandt wurde, dann ist es doch die Bundesdatenschutzbeauftragte, obwohl es letztendlich möglicherweise dieselbe Datenverarbeitung ist. Also wir haben zum Beispiel Regelungen, dass wenn jemand nach dem Datenzugang Daten erhalten hat, dass er bestimmte technisch-organisatorische Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen hat. Man hat sowieso für Daten, die man vorliegen hat, bestimmte technisch-organisatorische Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen. Die Begrifflichkeiten sind sehr, sehr ähnlich. Wir reden eigentlich über denselben Sachverhalt. Dass wir dann sagen, dieselbe Datenverarbeitung, nämlich Speicherung von Daten, ist, je nachdem, welchen Act wir gerade rausziehen, nach einer anderen, in der Zuständigkeit einer anderen Behörde, das passt für mich nicht dazu, wenn der Data Act sagt, es muss einen Gleichlauf geben.
Das klingt ja alles hochkomplex und kompliziert und Sie haben es ja schon angedeutet. Jetzt haben wir, glaube ich, heute ist der 19. Juni, bald ist Sommerpause. Mhm. Sie sagten vorhin schon, naja, ob das Gesetz überhaupt durchgeht, den Data Act, die unsere Verordnung in Bundesrecht überführt oder begleitet. Was erwarten Sie denn jetzt? Was noch bis zum 12.09. seitens des Gesetzgebers oder auch der Klärung zwischen den bezüglich der Zuständigkeiten passieren wird? Und sollte nichts passieren, was heißt das denn für unsere Unternehmen und Organisationen?
Naja, wir sind inzwischen auf der Zeitschiene in einem Moment, in dem wir sehr sicher sagen können, bis zum Geltungsbeginn des Data Acts haben wir kein deutsches Umsetzungsgesetz. Das lässt sich jetzt, da muss man sich nicht weit aus dem Fenster lehnen, die Sommerpause, die parlamentarische, beginnt am 12.07. Der Wind weht nicht so, dass noch irgendwas in der Richtung eingebracht wird. Es gibt ja nur den ersten Referentenentwurf, der noch von der alten Bundesregierung ist, und dann hatte verständlicherweise die Bundespolitik erstmal andere Sorgen. Es gibt großes Gerangel politisch im Moment, was man noch schafft bei all dem, was man sich vorgenommen hat, ist vor der Sommerpause noch in den Bundestag zu bringen. Das Thema wird sehr sicher nicht mehr in den Bundestag kommen. Dann haben wir Sommerpause bis zum 7. September und am 12. September müsste das Gesetz stehen und dazwischen ist auch noch ein Wochenende und man bräuchte ja auch noch Fristen, was ins Bundesgesetzblatt zu bringen und so. Also was ich damit sagen möchte, es ist, selbst wenn man Stand jetzt sofort ein parlamentarisches Verfahren heute startet, das schafft man nicht bis zum 12. September. Das heißt, wir werden eine Übergangszeit haben, in der das, was ich Hauptaufsichtsbehörde nannte, also BNetz A, um nicht drum herum zu reden, die wird es werden, relativ zweifellos, auch wenn das vielleicht nicht die einfachste Lösung ist, sondern aber die wird es werden. Deutschland wird diese Zweiteiligkeit offensichtlich machen. Die wird nicht benannt sein am 12. September. Das heißt, die kann dann keine Beschwerden entgegennehmen, die kann dann keine Ermittlungen durchführen, ist nicht. Die Datenschutzkomponente, die wird wiederum aktiv sein, aber weil die direkt aus dem Data Act folgt. Also 37 Data Act sagt, Absatz 3, die Datenschutzbehörden sind zuständig für den Bereich mit personenbezogenen Daten. Nun gibt es in der Tat Versuche des Gesetzgebers, zumindest im Referentenentwurf, da dran rumzuschrauben. Aber wenn bis September nicht dran rumgeschraubt wurde, einfach auch wegen der Zeitschiene, dann gilt das, was im Data Act steht. Das heißt, wir haben dann eine Aufsichtsbehörde für Konstellationen, wo es um personenbezogene Daten geht, und wir haben keine Aufsichtsbehörde Aufsichtsbehörde für Konstellationen ohne personenbezogene Daten. Letzteres ist europarechtswidrig, aber jetzt auch nicht ungewöhnlich, dass man es nicht schafft, etwas umzusetzen. Dann gibt es halt für diese Konstellation mit nicht personenbezogenen Daten keine Aufsichtsbehörde. Die Rechtspflichten gibt es trotzdem. Und wenn die Bundesnetzagentur dann einige Monate später eingesetzt wurde, dann kann sie ja auch rückwirkend ja keine Bußgelder verhängen, weil die Bußgeldtatbestände auch erstmal zu schaffen sind und da haben wir ein Rückwirkungsverbot. Aber zumindest Fälle in der Vergangenheit kann sie verfolgen und wenn da Verstöße sind, anordnen, dass das nicht wieder vorkommt oder so. Das kann die Bundesnetzagentur dann machen. Ja, und für die Frage, wer denn künftig auf Dauer die Datenschutzbehörde ist und ob sie nur zuarbeitet oder Fälle in eigener Zuständigkeit bearbeitet, was auf Dauer sein wird, können wir nicht wissen. Aber wir wissen jetzt relativ sicher, ab September werden die Landesdatenschutzbehörden für die Wirtschaft in ihrem Bereich Aufsichtsbehörde sein, soweit personenbezogene Daten umfasst sind. Wir werden Beschwerden entgegennehmen müssen. Wir müssen beraten und ähnliches. Wir müssen also die Befugnisse DSGVO analog anwenden für den Data Act. Befugnisse und Aufgaben, also auch Beratungskompetenzen, die Pflicht, einen Tätigkeitsbericht für Data Act herauszugeben. So etwas ist auch mit dabei. Untersuchungen durchzuführen, Beschwerden nachzugehen, aber auch aus eigenem Anlass vor Ort Kontrollen durchzuführen. Informationen anzufordern, am Ende auch zu sanktionieren. Das ist jedenfalls in der Übergangszeit dann die Aufgabe der Datenschutzbehörden und die Befugnisse dafür sind dann auch direkt anwendbar.
Ja, spannend auf jeden Fall, dass diese Folge ja feststehen scheint. Also an der Länge der Sommerpause wird sich ja wahrscheinlich nichts ändern. Deswegen, da haben wir schon ganz andere Richtlinien insbesondere nicht umgesetzt gesehen, ohne dass sich daran was geändert hätte. Also ganz viele Aspekte sind daran spannend, misslich. Misslich ist vor allem, dass dann die Aufsicht für die Datennutzung, also für die Datenverwendung quasi aktiv ist. Ja, ist ein bisschen komisches Signal, dass man dann sozusagen mehr zu fürchten hat, wenn man Daten verarbeitet, so sie personenbezogen sind. Sie brauchen ja auch den Data Act gar nicht, um da zuständig zu sein. Wenn ein Hersteller, ja, das hatten wir jetzt schon, hatte ich ja vorhin schon kurz gesagt, ein Hersteller Daten verarbeitet mit Personenbezug, ohne dazu berechtigt zu sein, der Data Act gibt ihm ja die Berechtigung nicht. Das ist ja das, was ich vielleicht manchmal leise kritisieren würde. Ja, sagen Sie ruhig, Herr Ambrock.
Naja, wenn wir Nein sagen, wenn wir sagen, der Datenzugang darf nicht passieren, da haben wir jetzt schon alle Befugnisse.
Genau.
Aber nach unserer Lesart wird neu sein, dass wir Aufsichtsbehörde für den Data Act sind, auch mit seinen positiven, Implikationen. Das heißt, wir werden dann auch anordnen können, dass der Datenzugang gewährt wird auf diese personenbezogenen Daten. Dann wird es vielleicht der Gegeneinwand kommen, DSGVO, es gibt keine Rechtsgrundlage. Dann werden wir sagen, doch, 61F-Abwägung, wir haben das mal geprüft, das passt. Oder hier liegt eine Einwilligung vor, wir haben uns die angeguckt, die ist hinreichend freiwillig, das passt. Und dann ist es auch unsere Aufgabe, Datenzugang anzuordnen. Und das ist schon nicht völlig neu, das kennen wir aus der Informationsfreiheit, für die wir zuständig sind, das kennen wir aus Artikel 15 DSGVO. Das ist schon dicht dran an Dingen, die wir jetzt schon machen, aber auch dann auf neue Arten von Daten und auch neue Arten von Personen oder Unternehmen, die diese Daten haben wollen, gemünzt. Und das ist dann schon was Neues.
Ja, sehr gut, dass Sie das auch nochmal klargestellt haben. Das hatte ich auch ehrlich gesagt aus dem Data Act so nicht rausgelesen, dass Sie dann sozusagen auch für diese Aspekte zuständig werden. Aber das laut zu sagen hilft sicher schon deshalb, weil man dann diese bisschen negative Konnotation, die ich gerade reinbringen wollte, ja nicht hat, ne? Weil sie dann eben auch sagen können, wir haben den Data Act schon verstanden, es geht nicht um Verhindern, sondern es geht um Daten nutzen und auch da sehen wir uns, halten wir uns gegebenenfalls für zuständig. Ansonsten ist es dann möglicherweise so misslich, wie das jetzt ist oder ehrlich gesagt auch so absurd das dann ist, wahrscheinlich eher ein Versäumnis der alten Regierung, dass man nicht geschafft hat, das dann auch durchzubringen. Ja, diese Übergangsphase, die es dann da geben wird, bis die Bundesnetzagentur zuständig ist, Sie hatten ja schon gesagt, die brauchen auch erstmal Personal. Vielleicht ist es dann gar nicht so dumm, denen einen Starttermin zu geben, der dann vielleicht nicht mehr dieses Jahr, sondern vielleicht Ende oder Mitte nächsten Jahres liegt, wenn man jetzt im Herbst das Gesetz schafft und dann bis dahin darauf zu bauen, dass die Datenschutzaufsichtsbehörden sich kümmern, bis die
Bundesnetzagentur. Das ist doch, Martin, das ist doch ein. Für mich, also als Unternehmer, muss ich sagen, ist das ein super Signal. Ja? die sagen, ja, klar, ist zwar ein Vakuum, aber die vorhandenen Behörden, so wie Sie das gerade für Hamburg dargestellt haben, sind vorbereitet, ja, kennen sich mit dem Data Act aus. Wenn ich als Unternehmer Fragen habe, kann ich mich an Sie richten. Ist das so eine Message, die wir so weitergeben können? Und würden Sie denken, dass das Ihre Kollegen in anderen Bundesländern auch so sehen?
Ja, wegen dieser Message bin ich auch in dem Podcast und danke sehr für die Einladung. Denn ja, wir alle müssen Data Act, was da kommt, noch weiter sensibilisieren, an die Öffentlichkeit bringen. Ja, man kann sich an uns wenden und man kann Beschwerden bei uns einreichen ab 12. September. Aber halt auch nur für Konstellationen mit personenbezogenen Daten. Das heißt, die schönen Beispiele der Windkraftanlagen oder auch der Verkehrsanalyse für Verkehrsbetriebe oder ähnliches. Im Zweifel sind wir da doch raus. Verkehrsbetriebe müsste man sich mal angucken. Die Windkraftanlagen, da wo es Spaß machen würde, da sind wir dann auch raus. Also wir können nicht, bis die Bundesnetzagentur benannt ist, das Ganze übernehmen.
Wir finden schon einen Bauer, Herr Ambrock, der die Windkraftanlage in Eigenregie für sich als Person betreibt und dann ist die Drehgeschwindigkeit und das Wetter personenbezogenes Datum. Vielleicht können wir da noch eine ganz andere absurde Diskussion führen.
An den habe ich auch schon gedacht. also natürlich, wir beraten jetzt, denn auch wir haben wahrscheinlich nicht jede Nuance des Data Acts im Moment verstanden, weil einfach auch gerade nicht viele Stellen gibt, mit denen man drüber reden kann, außer Datenschutzbehörden untereinander. Die Bundesnetzagentur ist nun mal noch nicht benannt und hat auch jetzt keine Referate und Abteilungen für den Bereich aufgebaut oder so. Man bekommt für Gesetze, die noch nicht da sind, wo man keine Zuständigkeit hat, auch nicht im Vorfeld Stellen oder so. Die Bundesbeauftragte, die zwar im Referentenentwurf genannt ist, aber wenn der Referentenentwurf so nicht kommt, ist ja nur ein Referentenentwurf, noch nicht mal ein Gesetzgebungsverfahren. Also die ist jetzt auch nicht in der Position, sagen zu können, ich werde es definitiv. Wir sind in der Position, sagen zu müssen, also wenn nicht noch irgendwie ein gesetzgeberisches Wunder passiert, was eigentlich faktisch ausgeschlossen ist, wir haben ein direkt geltendes Europarecht, das sagt, wir sind dann zuständig. Das heißt, ja, wir müssen jetzt schon mal beraten und werden sicherlich bei einer Beratung auch nicht sagen, na, das klingt nicht personenbezogen, wir reden nicht mit Ihnen, sondern werden sicherlich auch über alles in dem Bereich reden. Und naja, wir haben Beratungsanfragen, wir werden aber jetzt auch nicht eingerannt mit Beratungsanfragen an der Stelle. Ich glaube auch, dass viele Fälle ohne uns gelöst werden. Ich glaube, wenn zwei große Industrieunternehmen miteinander streiten, ob Daten zu übermitteln sind, dass das in aller Regel zivilrechtlich passieren wird und niemand zur Aufsichtsbehörde gehen wird und sagen wird, bitte schlichten, sondern alle sagen, wir haben Anwälte, die werden schon einen Deal finden. Auch deswegen sind es, glaube ich, nicht wahnsinnig viele Fälle, die bei uns eingehen, aber es gibt sie.
Ja, prima. Also fast schon ein Schlusswort. Man könnte noch anschließen, ob Sie dann jetzt neue Stellen bewilligt bekommen angesichts der Zuständigkeit des Data Act. Das dürfte wahrscheinlich auch in den meisten Bundesländern nicht der Fall sein, schätze ich mal. Wir haben
vor einem Jahr haben wir mit unserer Finanzverwaltung drüber gesprochen, dass da dieser Data Act kommt und einfach mal die Zahl 5 Stellen in den Raum geworfen. Ich weiß ehrlich nicht, ob das zu viel oder zu wenig ist, aber man muss ja Zahlen nennen. Nun, und die Antwort war die, man bekommt einfach keine Stellen für Gesetze, die irgendwann mal in der Zukunft kommen. Aber die Antwort war kein klares Nein, sondern die Antwort war ein, wir müssen 2025 nochmal drüber reden. Und das tun wir, das fordern wir ein.
Sehr gut. Prima. Ich glaube, vielleicht als Abschluss, jetzt wissen wir nicht ganz genau oder eigentlich gar nicht, wann das Gesetz jetzt sozusagen durch den Bundestag sich auf den Weg macht. Aber wenn Sie da jetzt einen Wunsch frei hätten, ich habe einen Verdacht, aber vielleicht nochmal zusammengefasst, was sollte in Richtung Zuständigkeit da aus Ihrer Sicht drinstehen in dem Gesetz?
Naja, mein Wunsch wäre, und das nicht nur Kraft Amtes in einer Landesdatenschutzbehörde, sondern auch Kraft Überzeugung, wenn die Datenschutzbehörden nach DSGVO auch zuständig wären für alle Teile des Data Acts, so wie die anderen Mitgliedstaaten das im Prinzip alle machen. Das würde so viel Wirrwarr lösen, weil man mit seinem Zugangsantrag und einer Beschwerde, die darauf gemünzt ist, dass da was schiefgelaufen ist, dann einfach zu der Behörde geht und nicht noch groß differenzieren muss, ist es personenbezogen, nicht personenbezogen, sondern man hätte dann wirklich Antworten aus einer Hand, man hätte Beratung aus einer Hand. Ja, man hätte Föderalismus, aber das ist nun mal eine Entscheidung des Grundgesetzes, dass Wirtschaftsaussicht föderalistisch betrieben wird. Das wäre sicherlich das Einfachste. Wenn man denn schon vorhat, da was zu zentralisieren, dann hat man aber auch der Bundesdatenschutzbehörde die Befugnisse, ja, noch nicht mal ihr zu geben. Sie hat die Befugnisse schon nach Data Act. Man hat sie nicht zu beschneiden. Diese Beschneidung wäre im Zweifel sowieso europarechtswidrig. Und also ich weiß nicht, ob dort der Mut besteht, einfach dann Bescheide gestützt auf Data Act und das Umsetzungsgesetz ignorierend zu erlassen. Das würde die Welt auch nicht einfacher machen, wenn wir in solche Konflikte gehen würden. Also mein Wunsch wäre, ein Umsetzungsgesetz zu machen und es kurz zu halten. Nicht nur damit schnell geht, sondern auch damit all die Dinge, die dem Data Act nun einmal widersprechen, da auch einfach nicht drinstehen. Was im Data Act schon geregelt ist, ist im Data Act geregelt. Sich da raushalten.
Sehr schön, Herr Ambrock. Ich bin ja ziemlich vehement dagegen gewesen, den Datenschutzbehörden auch noch den Data Act komplett überzuhelfen, entgegen dem, was Sie jetzt gerade gesagt haben. Ich muss zugeben, dass wenn alle Aufsichtsbehörden den Ansatz hätten, den Sie jetzt hier gerade sehr eindrücklich geschildert haben, nämlich den Datennutzungsaspekt, Klammer auf selbstverständlich, Klammer zu, steht ja sogar in der DSGVO, in gleicher Weise zu betonen, wie das den Schutz personenbezogener Daten und dann eben der informationellen Selbstbestimmung der Betroffenen, dann wäre das wahrscheinlich wirklich keine schlechte Idee. Es kommen ja im Übrigen auch aus der Wirtschaft zum Teil die Einwände, naja Leute, wenn eine Behörde zuständig ist, die Datenschützer werden sowieso mitreden wollen, dann kann das ja auch dann gleich bei dieser Behörde bleiben. Sie hatten ja schon angedeutet, dass es danach wohl nicht aussieht, den Datenschutzaufsichtsbehörden da auch den Data Act zu geben. Werden wir sehen, wie es kommt. Sehr schön, Herr Ambrock. Vielen, vielen Dank für Ihre Einsichten hier und Ihr Plädoyer. Ein ganz tolles Gespräch. Vielen Dank, Hubertus, auch dir, wie immer, hier unter unserer Flagge sich mit dem Data Act zu befassen. Ich würde dann mal die Folge für beendet erklären. Danke nochmal vor allen Dingen Ihnen, Herrn Ambrock, fürs Kommen. Das war ganz toll.
Ja, und vielen Dank und danke, dass Sie weitermachen mit den Data Navigator. Thema ist wichtig, ich werde ihn abonnieren.
Sehr gut, das entbindet mich von der Aufgabe, das jetzt an dieser Stelle noch einmal zu wiederholen. Tut, was Herr Ambrock sagt, das ist sehr gut. Die nächste Folge, die dann eben unter Data Navigator erscheinen wird, die haben wir für die nächste Woche geplant. Kann man sich auf einen weiteren tollen Gast freuen. Ja, herzlichen Dank. Vielen Dank auch den Zuhörern fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Ciao, ciao.
Vielen Dank. Tschüss. Thank you.